Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, trotz der Hitze. Aber es ist vielleicht ganz passend, wenn wir heute uns in dieser biblischen Begebenheit in Babylon, im heutigen Nahen Osten, befinden. Ist es temperaturmäßig schon mal so, ganz passend? Genau, ich habe keine lebendigen Löwen mitgebracht, aber zumindest das Wetter nimmt uns da so ein kleines bisschen mit rein in die Geschichte. Wir haben das schon gehört, wir sind immer noch aktuell in der Daniel-Reihe. Und als Alissa vor einigen Wochen, als wir begonnen haben mit der Reihe, die Abfrage gemacht hat, was sind so eure ersten Assoziationen mit Daniel, kam als erstes und als lautestes die Löwengrube. Einfach, die Geschichte bleibt im Kopf, oder? Tillmann klang es heute Morgen auch schon an, in den meisten Kinderbibeln wird das auch super schön illustriert, mit diesen Raubtieren, wie sie da um diesen ganz unschuldig dreinblickenden Daniel herumstehen, sehr imposant. Ich war vor einigen Wochen mit unserem Sohn im Naturhistorischen Museum. Wer das kennt hier in Braunschweig, da ist ein Raum, der ist vielleicht nicht ganz so groß wie die Fläche der Bühne hier, aber der ist rappelvoll mit Tieren. Die sind zum Glück ausgestopft, aber man kommt rein und wirklich vom Boden bis zur Decke sind Tiere aufgestapelt quasi. Und mein Sohn kam rein mit seinen knapp 2 Jahren und das erste Tier, auf das er zeigte, war ein Löwe. Und er sagte, wow, also ein Riesen, wir haben uns den dann näher angeguckt, ich habe ein Foto mitgebracht, ein Riesenbrecher, dieses Tier. Genau, die anderen, auch große Tiere, aber die verschwanden da so, verblassten so ein bisschen neben dem Löwen. Um diese Raubtiere soll es heute Morgen also gehen. Ich will uns noch mal ganz kurz eine Orientierung geben, ganz kurz verorten, wo wir gerade stehen im Danielbuch, was ist die Situation. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das Volk Israel, das Volk, das Gott als sein Eigentum erwählt hatte, ist überfallen und weggeführt worden aus ihrem eigenen Land. Verstreut, entehrt, ohne Heimat, ohne Tempel. Das ist an sich schon schlimm genug, aus der eigenen Heimat herausgerissen zu sein, aber das Dilemma daran ist, dass das Land, das Gott ihnen versprochen hatte, wo sie lebten, und der Tempel, daran war ihre Identität ganz eng geknüpft. Der Tempel war Jahwes Wohnung auf der Erde. Hier begegneten sie ihrem Gott. Heimat- und identitätslos sitzen sie nun also in der Ferne. Wie tief traumatisiert muss dieses Volk gewesen sein? Das ist wirklich der Inbegriff einer existenziellen Krise. Wer waren sie jetzt noch? Und Daniel, unser Protagonist, ist zu diesem Zeitpunkt der Wegführung aus Babylon, nach Babylon, ein Jugendlicher, vielleicht so um die 15 Jahre alt. Mittlerweile, jetzt heute in Kapitel 6, wo wir uns befinden, ist einige Zeit vergangen. So ungefähr 70 Jahre, also wirklich einige Zeit. Daniel ist eben aus diesem 15-jährigen Jugendlichen, ist jetzt eben ein etwas betagterer, älterer Herr geworden. Und mit diesem 6. Kapitel im Danielbuch treten wir außerdem in ein neues Zeitalter in Babylon auch ein. Dort wird quasi ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ihr erinnert euch vielleicht, Tillmann sprach letzte Woche über König Belsazar und die geheimnisvolle Schrift an der Wand. Er hatte Gott gelästert und genau, hat, Gott hatte sein Gericht über ihn gesprochen und er starb noch in derselben Nacht. Stark verkürzt jetzt mal die Geschichte. Wer das gerne nochmal auf YouTube nachhören und schauen möchte, herzliche Einladung dazu. Belsazar wurde also getötet im Zuge der Invasion der Meder und Perser, die nun Babylon für sich eingenommen hatten. Und wie man das so macht in ihrer ersten Amtshandlung, entledigen sie sich sozusagen erstmal des alten Königs, damit gleich ihr Machtanspruch unmissverständlich klar ist. Die Herrschaftsfrage war sofort geklärt. Und mit Belsazars Tod geht das babylonische Königreich nun zu Ende. Und es beginnt das Zeitalter der Meder und Perser. Wer sich an Kapitel 2 aus dem Danielbuch erinnert, kann man sonst auch noch mal auf YouTube nachhören oder oldschool in seiner Bibel nachlesen. Im Traum von Nebukadnezar, von diesem Standbild, befinden wir uns jetzt quasi im Übergang vom goldenen zum silbernen Zeitalter. Okay, Belsazar ist tot und der neue König der Meder und Perser heißt nun Darius. Er ist, wie gesagt, kein babylonischer König, sondern gehört zu den Medern und Persern, die jetzt das Land besetzt haben. Wie gesagt, Daniel ist jetzt so ungefähr um die 80 Jahre alt. Was er in seiner Lebenszeit schon alles gesehen hat, der Wahnsinn. Mehrere Könige, denen er sich als Staatsmann mit einer hohen Verantwortung hat er in deren Amtszeit gedient. Und auch das restliche Volk Gottes hat mit Daniel zusammen diese Zeit erlebt. Und immer noch warten sie auf ihre Wiederherstellung und immer noch warten sie darauf, wieder nach Hause zurückkehren zu können, ihren Tempel wieder aufbauen zu können und ihren Gott wieder gebührend ehren und anbeten zu können. Mit dem Herrschaftswechsel in Babylon erleben sie nun auch einen kulturellen Wechsel. Und wieder muss Daniel sich an eine neue Situation anpassen, wieder sich in einer neuen Kultur zurechtfinden und irgendwie darin seinen Platz finden. König Darius wird möglicherweise auf die bestehende Regierung, also die von König Belsazar, zurückgegriffen haben. Oder es ist ihm zu Ohren gekommen, dass dieser Daniel wirklich ein sehr fähiger Mann ist. Und so kommt es, dass Daniel wieder auch unter diesem neuen König, in eine sehr hohe, verantwortungsvolle Position am königlichen Hofe kommt. In unserem Text Daniel 6 heißt es ab Vers 2, Darius fand es für gut, über das Reich 120 Satrapen einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Über diese wieder setzte er 3 oberste Beamte, zu denen auch Daniel gehörte. Ihnen sollten die Satrapen Rechenschaft ablegen, damit der König keinen Schaden erleide. Daniel nun zeichnete sich vor den anderen obersten Beamten und den Satrapen aus, denn in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Der König erwog sogar, ihn zum höchsten Beamten des ganzen Reiches zu machen. König Darius merkt also, dass Daniel kein gewöhnlicher Typ war, sondern, so heißt es hier, in ihm war ein außergewöhnlicher Geist. Wir würden sagen, ja, es ist Gottes Geist, der in Daniel ist. Und das ruft nun die Neider auf den Plan. Ganz natürliche Entwicklung. In Vers 5 heißt es, da suchten die obersten Beamten und die Satrapen einen Grund, um Daniel wegen seiner Amtsführung anzuklagen. Sie konnten aber keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war zuverlässig. Keine Nachlässigkeit und kein Vergehen konnte man ihm nachweisen. Damit hatten sie nun also ein Problem. Sie wollten Daniel loswerden, fanden aber nichts, was sie ihm jetzt anhängen konnten, was schon mal echt viel über Daniel aussagt. Eine Sache aber gab es, die über Daniel bekannt war. Seinen Glauben an Gott nahm er wirklich ernst. Er war seinem Gott von Herzen aufrichtig treu und betete zu keinem der anderen Götter im Land. Daraus müsste sich doch was machen lassen, dachten die sich wahrscheinlich. Also überlegten sie sich eine List und formulierten ein Gesetz, das König Darius auf den ersten Blick sicher ganz gut gefallen haben musste. Sie schlugen ihm vor, im ganzen Land sollten 30 Tage lang alle Bitten an den König gerichtet werden. Kein anderer Mensch, kein anderer Gott sollte in dieser Zeit um etwas gebeten werden. Und wer gegen das Gebot verstoßen würde, sollte in eine Grube voller Löwen geworfen werden. Ja, wir denken an diese amtlichen Biester. Schon fieser Gedanke, da läuft es einem gleich kalt über den Rücken, trotz der Hitze. Und möglicherweise verkauften die Beamten und Satrapen dem König die Idee damit, dass dieses Gesetz dazu beitragen würde, das Land um den König herum zu einen, ja, um seine Königsherrschaft zu stärken, um klarzumachen, er ist hier der mächtigste Mann im Land. Und das gefiel König Darius, vielleicht schmeichelte es ihm auch, und so ließ er sich gerne darauf ein und unterzeichnete dieses Gesetz. Jetzt ist spannend, Daniels Reaktion auf den Erlass dieses Gesetzes zu sehen. Was tut Daniel? Vers 11. Als Daniel erfuhr, dass das Schreiben unterzeichnet war, ging er in sein Haus. In seinem Obergemach waren die Fenster nach Jerusalem hin offen. Dort kniete er dreimal am Tag nieder und richtete sein Gebet und seinen Lobpreis an seinen Gott, ganz so, wie er es gewohnt war. Seine Reaktion auf das Gesetz, das ihm untersagt, zu seinem Gott zu beten, ist, nach Hause zu gehen und zu seinem Gott zu beten. Ganz selbstverständlich passiert das. Er geht nach Hause und bespricht die Situation mit Gott. Er betet so zu Gott, wie er es gewohnt war. So wie immer. Hut ab. Wir würden Daniel vielleicht gerne fragen, hast du keine Angst? Das mit dem Gesetz, das hast du mitbekommen, und das mit der Grube mit den Löwen hast du auch mitbekommen. Und keine Ahnung, wie Daniel antworten würde. Vielleicht würde er sagen, doch, Angst habe ich schon. Mir ist der Ernst der Lage bewusst. Aber meine Priorität an dieser Stelle ist klar, ich kann nicht anders. Ich kann nicht mit meinem Gott in Beziehung treten. Selbst wenn es mich mein Leben kostet. Vielleicht hoffte er, dass sein gutes Ansehen beim König ihn irgendwie doch retten könnte oder er aufgrund seines hohen Alters verschont werden würde. Aber da konnte er sich nicht sicher sein. Die Gesetze des Landes, in dem er wohnt, ja, die will Daniel halten. Ich meine, er ist einer der drei höchsten Staatsmänner im Land. Natürlich hält er sich an die Gesetze. Aber trotzdem ist er in erster Linie Gott verpflichtet. Seine erste Priorität gilt diesem Herrn und seinem Reich und nicht Darius. In neutestamentlicher Sprache könnte man sagen, das Reich Gottes kam für Daniel an erster Stelle, danach erst das Reich des Darius. In einer ganz ähnlichen Situation findet sich Daniel bereits schon im ersten Kapitel unseres Buches wieder. Ne, wir erinnern uns, da ist er gerade frisch nach Babylon gekommen, an den Hof des Königs, damals noch König Nebukadnezar. Und er sollte das Essen zu sich nehmen, das es dort gab, das den babylonischen Göttern geweiht war. Und damals hatte er sich geweigert, weil er sich nicht des Götzendienstes schuldig machen wollte. Das war für ihn absolut nicht mit seinem Glauben vereinbar. Er gehörte doch zum Bundesvolk Gottes, das am Sinai die 10 Gebote empfangen hatte, deren Grundprinzip ein beziehungsklärendes Prinzip ist, nämlich du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dem wusste Daniel sich verpflichtet. Und jetzt, rund 70 Jahre später, scheint der Bund mit Jahwe, die Beziehung zu seinem Gott, für ihn noch immer alle seine Lebensentscheidungen maßgeblich zu prägen. Nach wie vor scheint er da keine Kompromisse zu machen. Und dann kommt es, wie es kommen musste, und Daniel wird tatsächlich von seinen Widersachern beim Gebet entdeckt. Beziehungsweise in Vers 12 heißt es, sie stürmten hinein in Daniels Haus. Also das ist nicht zufällig passiert, sondern sie rechneten ja mit diesem Handeln Daniels, und so war ihr Plan aufgegangen. Und direkt laufen sie jetzt zum König und fragen erstmal, man hat so das Gefühl im Text ein bisschen scheinheilig, fragen sie so, König, sag mal, wie war das nochmal jetzt mit diesem Gesetz, das du da erlassen hattest? War das nicht so, dass niemand eine Bitte an jemand anders richten sollte als an dich für 30 Tage? War das so? Und wir haben es jetzt auch gar nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber war da nicht was mit einer Grube voller Löwen? Fiese Nummer, das Ganze. Und König Darius sagt, doch, das stimmt, so wie ihr das sagt, mit dem Gesetz. Vers 13, die Anordnung steht fest nach dem unwandelbaren Gesetz der Meder und Perser. Da gab es also keinen Ausweg. Kein Schlupfloch, wie man da doch noch irgendwie rauskommen könnte. Nein, die Sache war klar. Und so sagt nun diese Gruppe von Intriganten, ah okay, wenn das so ist, uns ist da was aufgefallen und wir haben da was beobachtet. Vers 14, Daniel, einer von deinen verschleppten Juden, achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast, sondern verrichtet 3-mal am Tag sein Gebet. Sie bezeichnen Daniel als einen der verschleppten Juden, anstatt als einen der aktuell 3 höchsten Staatsmänner, quasi als ihren Vorgesetzten. Er wird auf sein Fremdsein reduziert. Er gehört nicht dazu. Er ist ja quasi gegen seinen Willen hier, der verschleppte Jude. Und dann stellen sie auch noch die Beziehung zwischen Daniel und König Darius in Frage. Er hat das Gesetz gebrochen, sagen sie, weil er dich nicht achtet, König. Strategisch alles richtig gemacht, um Daniel so richtig zu diskreditieren. Und auf einmal findet sich auch König Darius in einer schwierigen Situation wieder. Vers 15, als der König das hörte, missfiel es ihm sehr und er dachte nach, wie er Daniel retten könnte. Bis Sonnenuntergang bemühte er sich, ihn frei zu bekommen. Es musste doch einen Weg geben. Doch wieder wird er von seinen Beamten und Satrapen erinnert. Bei den Medern und Persern ist es so, dass wenn der König ein Gesetz erlässt, Klammer auf, du bist ja der König, du hast ja dieses Gesetz erlassen, dann ist dieses Gesetz unabänderlich. Und so wird Daniel auf Befehl des Königs in die Löwengrube geworfen. Und König Darius sagt noch zu ihm, möge dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich erretten. An dieser Stelle muss Darius erkennen, dass seine Macht am Ende doch begrenzt ist. Er ist zwar der mächtigste Mann des Landes, der König, und was er sagt, gilt. Und doch steht am Ende das Gesetz, das er selbst erlassen hat, über ihm. Ihm sind die Hände gebunden. Er ist darin nicht so souverän, wie er es gerne wäre. Mit der Anordnung, dass er sich selbst wie einen Gott anbeten lässt, ist er vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen. Was bleibt ihm dann noch übrig? Ihm bleibt nur die Hoffnung, dass Daniels Gott vielleicht doch retten kann. Er erkennt, dass ihm selbst, Darius selbst, die Hände gebunden sind. Der Einzige, der jetzt noch helfen kann, ist Gott. Und so hat König Darius eine schlaflose Nacht. Wie mag es dem Daniel da jetzt wohl gerade ergehen? In dieser Grube voller ausgehungerter Löwen. Vielleicht malt er es sich recht blutig aus und fragt sich, was er da nur getan hat. Am Morgen dann läuft er direkt als allererstes zur Löwengrube hin und ruft schon von Weitem möglicherweise. In Vers 20 heißt es, er ruft mit schmerzlicher Stimme, Daniel, lebst du noch? Wie hast du diese Nacht überlebt? Du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du so unablässig dienst, dich vor den Löwen erretten können? Und Daniel antwortet, erstmal wahrscheinlich Riesenerleichterung beim König, überhaupt Daniels Stimme zu hören, dass er noch eine Stimme hat. O König, sagt Daniel, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir nichts zuleide, weil ich vor ihm als unschuldig befunden wurde und auch vor dir, König, habe ich keine Verbrechen begangen. Die Erleichterung ist wahrscheinlich kaum zu beschreiben. Daniel lebt. Sofort lässt Darius Daniel aus der Grube holen. Und an dieser Stelle endet die Begebenheit in den meisten Kinderbibeln. Denn jetzt werden anstelle Daniels die Männer, die ihn in diese missliche Lage gebracht hatten, samt ihrer Frauen und Kinder in die Grube zu den Löwen geworfen. Und die Löwen tun ihren Dienst. Das erscheint uns so unglaublich furchtbar und ist es auch. Im altorientalischen Sippendenken war das aber die Idee dahinter, dass man das Böse mitsamt seiner Wurzel sozusagen beseitigen, ausrotten musste, damit nichts Neues, Übles hervorwächst. Und dann passiert etwas, was uns beim Lesen des Textes aufhorchen lässt. Dieser König Darius, der sich selbst an Gottes Stelle gesetzt hatte, ja, der die Anbetung Gottes auf sich selbst umgelenkt hatte, der stimmt nun einen Lobpreis, eine Lobeshymne auf Gott an. Vers 26. Daraufhin schrieb König Darius an alle Völker, Nationen und Sprachen auf der ganzen Erde: Friede sei mit euch in Fülle. Hiermit ordne ich an. Im ganzen Gebiet meines Reiches soll man vor dem Gott Daniels zittern und sich vor ihm fürchten. Denn er ist der lebendige Gott. Er bleibt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet. Das ist wahre Gotteserkenntnis, die Darius hier geschenkt wurde. Gott hat sich ihm auf mächtige Weise in der Bewahrung des Daniel gezeigt. In dem Moment, in dem Darius versteht, was Gott hier getan hat, zu was Gott fähig ist, dass er nicht ist, wie die Götzen der Meder und Perser, die nämlich einfach tote Statuen waren, sondern dass er lebendig ist und dass er retten kann und dass er mächtiger ist noch als Darius selbst, da kann er nicht anders und muss diesen Lobpreis Gottes anstimmen. Und diese Ereigniskette, die schließlich zum Lobpreis, zu dieser Gotteserkenntnis und zum Lobpreis des Darius führt, hat ganz simpel begonnen mit Daniels Handeln. Daniel entschied sich, in der Beziehung zu seinem Gott zu bleiben, auch wenn die Umstände alles andere als leicht waren. Er hatte volles Vertrauen darauf, dass Gott die Dinge irgendwie regeln würde, wie auch immer das gehen konnte. Sein Gottvertrauen, sein Glaube haben ihm deshalb auch diesen festen Platz unter den Glaubensheldinnen und Helden verschafft, wer das in Hebräer 11 nochmal nachlesen möchte und da Daniel suchen und erkennen möchte. Daniels Festhalten an der Beziehung zu Gott hat ihn in die Löwengrube gebracht. Und dort wird in zugespitzter Form ganz existenziell, es geht hier um Leben oder Tod, Gottes Handeln sichtbar. Gott bewahrt und rettet Daniel. Und König Darius steht quasi in der ersten Reihe und beobachtet dieses so mächtige Handeln Gottes, dieses Eingreifen. Er kann dadurch nicht anders, als Gott anzubeten und in seinem ganzen Reich auszurufen, dass Gott der Herr in alle Ewigkeit ist. Daniels Festhalten an seiner Beziehung zu Gott bringt ihn also in die Löwengrube. Sein Festhalten an der Beziehung zu Gott bringt ihn aber auch aus der Löwengrube heraus. Mit Daniels Gottesbeziehung beginnt etwas, was in der Verherrlichung Gottes auf der ganzen Welt mündet. Denn Darius schickt diesen Lobpreis Gottes in die ganze Welt. So heißt es hier. Und nicht nur, dass Gott geehrt wird, das könnte man sagen, würde auch schon reichen, aber auch Daniel selbst erhält hier in dem Statement von König Darius, was er rausschickt, seinen Namen zurück. Seine Widersacher, diese Gruppe, die dieses Komplott gegen ihn angezettelt hatte, die hatte ihn ja nur den verschleppten Juden genannt. Hier allerdings bezieht König Darius nun den Gott, dessen Anbetung er anordnet, auf Daniel. Ja, also auf die Frage, um welchen Gott handelt es sich? Es ist der Gott Daniels. Daniel erlebt hier also auch eine echte Wiederherstellung seiner Person, seines Ansehens. Die Falle, die ihm seine Widersacher gestellt hatten, war für ihn mehr als gut ausgegangen. In Vers 29 lesen wir nur noch als letzten Satz in diesem Kapitel diese kurze Beschreibung. Daniel aber ging es gut unter dem König Darius und auch unter dem Perserkönig Kyros. Eines der Hauptanliegen im Daniel-Buch, eine der Hauptfragen ist, wie sieht gerechte Herrschaft aus? Und wir haben jetzt ja schon in diesem Buch, wer da aufmerksam dabei war, zu Daniels Lebzeiten einige Herrscher gesehen. König Nebukadnezar, König Belsazar und heute Morgen eben König Darius. Und sie alle können wohl nicht von sich behaupten, gerechte Herrscher zu sein. Und mittlerweile hast du dir vielleicht mit dem Blick auf den Titel der heutigen Predigt auch schon gedacht, dass es sich bei Bewahrung durch den gerechten König nicht um König Darius handeln kann. Denn Darius ist, wie alle Könige, selbst die allerbesten, nur ein Schatten des kommenden Königs, des wahren und gerechten Königs. Am Ende gibt König Darius selbst die Antwort auf die Frage, wie sieht gerechte Herrschaft aus? Nicht, seht her, Das bin ich, so wie ich mein Königreich führe, so sieht gerechte Herrschaft aus. Ne? Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie verhält sich ein gerechter König, dann hier. Sondern er gibt die Antwort, dieser Gott Daniels ist es. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. So sieht gerechte Herrschaft aus. Der wahre, rettende, gerechte König ist Gott. Und in neutestamentlicher Sprache, die Darius damals noch nicht zur Verfügung stand, würden wir sagen, das ist Christus. Christus ist derjenige, der rettet. Nicht nur aus der Löwengrube, sondern aus der sprichwörtlichen Grube, aus dem Tod selbst. Er ist der wahre, der gerechte König, dem alles unterstellt ist und auf den letztlich alles hin abzielt. Wie Paulus es im Philipperbrief schreibt, Philipper 2, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. An dieser Beschreibung Christi wird deutlich, wie anders er im Vergleich mit den Herrschern ist, die uns im Danielbuch begegnen. Wir erinnern uns an Nebukadnezar. Sein Problem war sein Stolz. Von Christus wird hier berichtet, wird seine absolute, seine bedingungslose Demut beschrieben. Er war Gott gleich und er hat alles aufgegeben, um sich selbst so tief zu erniedrigen und ein Mensch zu werden. Wir erinnern uns an Belsazar. Er hatte Gott aufs Übelste beleidigt. Von Christus heißt es hier im Philipperbrief, im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er war Gott gehorsam. Und schließlich Darius, der sich selbst zum König erhoben hatte und alle Anbetung auf sich umleitete. Von Christus wissen wir, dass er sich nicht selbst erhöht, sondern dass er von Gott erhöht wird. Ganz entscheidender Unterschied. So sieht gerechte Herrschaft aus. Und die Reaktion darauf ist, alle werden sich einmal vor ihm auf die Knie werfen, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Im nächsten Kapitel des Danielbuches, Kapitel 7, für nächsten Sonntag, kleiner Teaser, da erfahren wir noch mehr über den kommenden König und wie er seine gerechte Herrschaft aufrichtet. Also Thomas wird da nächste Woche drüber sprechen, schon mal die herzliche Einladung, kleiner Ausblick. Gott selbst ist also dieser rote Faden, der sich durch die Begebenheit mit der Löwengrube zieht. Diese leise Stimme, die uns versichert, ich bin da. Ich bin da, mitten in der Löwengrube. Dieser so treuen, loyalen Seite Gottes sind wir bereits begegnet in der Erzählung von den drei Männern im Feuerofen. Vielleicht erinnert ihr euch. Und hier in der Löwengrube wird es wieder auf ähnliche Weise deutlich. Gott ist da und Gott trägt durch. Das ist der Trost, den das Danielbuch besonders in schweren Zeiten spenden möchte. Gott ist der Herrscher der Welt und er hat alles in der Hand. Das möchte auch heute Morgen der Zuspruch sein für dich. Das gilt dir ganz persönlich, besonders wenn du dich vielleicht gerade in einer schweren Zeit befinden solltest. Das Danielbuch will keinen detaillierten Fahrplan liefern, besonders wenn jetzt in den nächsten Kapiteln prophetische Bilder kommen. Es will keinen Fahrplan liefern, so und so und so werden die Dinge genau ablaufen, sondern es will vielmehr ein Wegweiser sein, eine Richtung aufzeigen. Und diese Richtung heißt, der Herr hat alles in der Hand und wird alle Dinge zum Guten führen. Zum Schluss dieser Predigt wünsche ich dir und mir, dass wir uns Daniel genau anschauen und überlegen, ob es da etwas gibt, was wir vielleicht für uns persönlich mitnehmen wollen. Mich persönlich berührt dieser ganz eigentlich schlichte Gedanke, dass Daniel an seiner Beziehung zu Gott festhält. Auch und vielleicht besonders in schwierigen Umständen. Und dass er darauf vertraut, dass Gott es gut machen wird. Daniel ist einfach da an der Stelle, an der er steht, als der Staatsmann, der er ist in Babylon, und er hält sich zu Gott. Alles Weitere, was daraus entsteht, das überlässt er Gott. Und das finde ich so herausfordernd und simpel zugleich. Das wünsche ich mir auch für mein Leben. Und wenn ich mir König Darius anschaue, dann motiviert es mich, für die führenden Personen in unserem Land, auf dieser ganzen Welt zu beten. Was, wenn die mächtigsten Männer und Frauen auf unserer Erde einen Lobpreis Gottes anstimmen würden? Und dann möchte ich mit einstimmen in diesen Lobpreis des König Darius. Denn der Gott Daniels ist der lebendige Gott. Er bleibt in Ewigkeit. Sein Reich geht niemals unter. Seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er wirkt Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen gerettet.